Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Ist es normal, nicht normal sein zu wollen? Kann Normalität krank machen? Wer oder was ist ein Normopath?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki, ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser vierten Etappe auf unserer Reise in die Normalität von morgen. Normalität ist eine Medaille mit zwei Seiten, zumindest sobald der Mensch ins Spiel kommt. Auf der einen Seite gibt Normalität Orientierung. Sie liefert uns Anhaltspunkte, an denen wir unser Leben ausrichten können. Wir fühlen uns geborgen, wenn alles nach Plan läuft. Ja, auch das ist ein Konzept von Normalität, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Gleichzeitig fühlen wir uns von Normen, aus denen Normalität gebaut ist, in unserer Freiheit eingeschränkt. Wir wollen aus ihnen ausbrechen, uns davon unterscheiden. Der Blick in die Welt der Mittelwerte und der Zahlen hat gezeigt, wir brauchen das Normale als sicherheitsspendenden Referenzwert, aber vor allem auch, damit wir uns davon unterscheiden können, uns davon absetzen können. Diesen Mechanismus wollen wir uns genauer anschauen, diese zwei Seelen, die in unserer Brust wohnen. Die eine, die sich nach Normalität sehnt, wie nach einem Schutzmantel, unter dem wir uns verbergen können. Die andere, die diese einengende Geborgenheit abschütteln möchte, um in strahlendem Glanz herauszustechen aus dieser Alltäglichkeit. Bleiben wir bei der Analogie der Kleidung. Bleiben wir im Atelier von Modemacherin Susanne Bisowski in der Seidengasse in Wien-Neubau. Susanne Bisowskis Kleider sind eher vom Typ herausstechen, denn vom Typ Schutzmantel. Bunte Farben, üppige, blumige Muster, ausladende Linien, bauschige Röcke. Wie schätzt die Designerin Susanne Bisowski diese beiden Grundbedürfnisse des Menschen ein?
Ich habe oft das Gefühl, in Österreich oder hierzulande stellt man sich in der Früh vor den Spiegel und denkt sich, ist das eh unauffällig genug, dass ich das Haus verlassen kann? Lasse ich besser dieses Kapperl weg, weil damit falle ich zu viel auf. Also das ist oft dieses Ringen um dieses Eintauchen in die Masse und anonym zu bleiben. Ich glaube, der Mensch ist ein Herdentier und möchte sich unterordnen. Er möchte, ich glaube da fest dran. Und es gibt Ereignisse wie Fasching oder Bälle, wo die Menschen dann einmal im Jahr aufzeigen dürfen und sich komplett in ein anderes Gewandbild werfen, um hier aus diesem relativ langweiligen Alltag einmal sich rauszukämpfen.
Modisch scheinen wir also keine Nation der schillernden Pfaue zu sein, sondern eher eine der grauen Mäuse. Das Bedürfnis, sich hier zu unterscheiden und auszubrechen, scheint im Alltag nicht so ausgeprägt zu sein, wie es das Nachdenken darüber nahelegt. Vielleicht sind wir nicht so mutig, wie wir denken, wie ich zumindest gedacht habe. Wer einmal etwas zu auffällig gekleidet U-Bahn gefahren ist, weiß auch, wie anstrengend es sein kann, Blicke auf sich zu ziehen, Aufmerksamkeit zu erregen. Es erfordert Haltung und eine etwas dickere Haut. Bewunderung wird uns durch das formale Ausbrechen aus der modischen Norm nur selten zuteil. Das Herausstechen stellt alle, die es nicht tun, auf die Probe. Es kann mit einer einzelnen Norm, eben wie man sich eben zu kleiden hat, ein ganzes Weltbild in Frage stellen. Das Nasenrümpfen über den glitzernden Pfau ist damit die Verteidigung des eigenen Konzepts von Normalität, weil wo kommen wir denn dahin? Und doch gibt es dieses Bedürfnis nach dem Ausbrechen aus der Alltäglichkeit, aus dieser Normalität. Sonst hätte Susanne Bisowskis Atelier kaum Kundschaft. Und die hat sie. Ziemlich öffentlichkeitswirksame sogar. Zuletzt hat sie die Tänzerinnen des Neujahrskonzert mit ihren Kreationen ausgestattet. Was erwerben wir uns mit Kleidungsstücken, die uns definitiv absetzen von dieser Norm rund um uns?
Also in erster Linie geht es, glaube ich, darum, Begehrlichkeiten zu schaffen fürs Leben, auch ein bisschen Freude, Farbe in eine Zeit zu bringen, die sich nicht so grandios bunt darstellt und auch nicht Anlass bietet, um jetzt in die Zukunft zu träumen. Da eine Welt reinzusetzen, wo man doch wieder das Gefühl haben könnte, es wird sich vielleicht doch ausgehen alles. Es könnte doch eine, zumindest eine optische, wenn es vielleicht auch Scheinwelt ist, existieren, in der ich mich einen Hauch besser fühle. Und wenn ich das mit Kleidung erringen kann, dann mache ich das.
Dieses Bedürfnis spielt auf die Schattenseite der Geborgenheit an. Sie kann mit der Zeit in graue Monotomie kippen, uns stumpf machen für das Besondere, uns die Perspektive verstellen und den Antrieb lahmlegen. Ohne dieses Ausbrechen würden wir auch kaum Außergewöhnliches erreichen oder auch nur erleben. Sich in Normalität zu verstecken und aus ihr herauszutreten. Vielleicht bedingen sich diese beiden Aspekte. Ohne das Heraustreten wäre uns die oft sehr fein abgesteckten Grenzen von Normalität gar nicht bewusst. Erst das sich Absetzen davon schafft überhaupt Normalität. Und ohne das Hervorstechen könnten wir die Sehnsucht nach Normalität gar nicht wahrnehmen, dass wir da in diesen Schutz hinein wollen. Erst der drohende Verlust macht uns den Wert von Normalität bewusst. Das Verhaltensmuster, das hinter dieser Modeanalogie steckt, das kennt auch der Psychiater Reinhard Haller. Es ist ihm oft begegnet in seiner Praxis als Gerichtsgutachter. Wenn er darüber entscheiden musste, ob Menschen zu weit herausgetreten sind aus dem, was wir als Normalität definiert haben, als Gesellschaft. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir in Bezug auf das menschliche Verhalten von normal sprechen, Reinhard Haller?
Wir verwenden ja das Wort normal und verrückt nicht nur im gesunden bzw. im krankhaften Sinne, sondern es hat durchaus eine vielfältige Bedeutung. Also wir sagen, ich freue mich verrückt auf irgendetwas. Das ist ein querdenkender Mensch. Da meint man nicht einen Querulanten damit, sondern jemanden, der eben in einer gewissen Weise verrückt denkt. Wir sagen zu jemandem, das ist ein ganz verrückter Typ. Oder ich bin verrückt verliebt. Existieren heißt heraustreten aus dem Normalen. Und wenn wir den Normalitätsbegriff betrachten, dann glaube ich, ist es erforderlich, dass wir immer die Dimension der Normalität, also dessen, was wir als Bezugssystem nehmen, uns bewusst sind.
Wir brauchen also ein Bezugssystem, um als Menschen überhaupt existieren zu können. Etwas, aus dem wir hervortreten können, so die wörtliche Übersetzung des Wortes existieren. Als Gesellschaft bauen wir Normalität, prägen sie täglich alle gemeinsam mit. Aber als Einzelne wollen wir uns genau von dieser gemeinsam geschaffenen Normalität absetzen. In welchem Alter, an welchem Ort und von wem diese Normalität einer Gesellschaft gebaut und gemacht wird, das werden wir uns noch näher ansehen. Bis dahin nehmen wir die Normalität erst einmal als etwas Gegebenes, mit dem wir umgehen müssen, in welcher Form auch immer. Was machen diese gemeinsam geschaffenen Normen mit uns, Reinhard Haller?
Unzweifelhaft kann das Normalitätskonzept unsere Freiheit entscheidend einengen. Auf der anderen Seite bietet es natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Es gibt eben Richtlinien, an die man sich halten kann. Das hat dann auch mit einer gewissen Nähe zu tun, für manche vielleicht sogar zur Geborgenheit. In meinem Beruf als Kriminalpsychiater sehe ich das relativ oft bei psychopathischen Menschen, die sich überhaupt nicht an Gesetz und Ordnung halten können und draußen in der sogenannten Freiheit gegen alles und jedes verstoßen, was es überhaupt gibt. Und wenn man diese Menschen dann in Haft trifft, dann würde man ja meinen, wir haben es hier mit Gebrochenen, mit Unglücklichen, mit kämpferischen Individuen zu tun, die sehr leidend sind. Und genau das ist nicht der Fall. Das heißt, es gibt dann sehr oft Menschen dissozialer Charakterstruktur, die sich in der Justizanstalt relativ wohlfühlen, weil hier ganz klare Bedingungen sind, die ihnen offensichtlich Richtlinie und auch eine gewisse Sicherheit geben.
Mehr Normen sind also mitunter leichter zu ertragen als wenige. Dieses Beispiel zeigt, dass nicht nur das Beschneiden unserer Freiheit durch Normen ein Problem darstellen kann, sondern auch die Freiheit selbst. Mir fällt an dieser Stelle Martin Heidegger ein und sein Konzept des Mann, was man tut oder was man eben nicht zu tun hat. Das könnte man in unserem Kontext mit Normalität gleichsetzen. Heidegger beschreibt, dass das, was man eben tut, dass das, was als normal gilt, jeden Einzelnen entlastet in der Verantwortung für das eigene Handeln. Immerhin handelt er oder sie ja entlang gesellschaftlich ausverhandelter Richtlinien, verhält sich normal. Wer immer tut, was man eben tut, kann dafür schlecht zur Verantwortung gezogen werden. Alle tun es, aber niemand ist es gewesen, beschreibt Martin Heidegger dieses Phänomen in seiner Schrift Sein und Zeit aus dem Jahr 1927. Was geschieht, wenn sich alle hinter einer gesellschaftlichen Norm verstecken und damit aus der Verantwortung ziehen, haben die Jahre des NS-Regimes gezeigt, als ein Ausbrechen aus der Norm für den Einzelnen nicht vorgesehen war. Unter dem Deckmantel der Sicherheit wurde hier alles ausradiert, was nicht der Norm entsprach. Dass auch diese Norm willkürlich gesetzt war, ist uns im Nachhinein mit Schrecken bewusst. Sich unbedingt und ohne jede Ausnahme an Normen zu halten und nur ja nicht aus der Normalität ausbrechen zu wollen, das ist nicht nur für Gesellschaften herausfordernd.
Problematisch wird das Ganze immer dann, wenn jemand unter diesem Verhalten zu leiden beginnt. Seien es die Mitmenschen, die eben unter einem abnormal impulsiven Menschen beispielsweise zu leiden haben, oder seien es auch die betroffenen Personen selbst. Das ist meines Erachtens das typische Bestreben nach Autonomisierung. Ich will selbst Frau und Herr in meinem Hause sein. Das ist, denke ich, mir auch gut, solange es nicht auf Kosten anderer Menschen allzu sehr geht. Aber dieses Bestreben, sich herauszurücken, einzigartig zu sein, individuelle Züge und Verhaltensweisen zu offenbaren und auch zu demonstrieren, das ist psychologisch gesehen eine gesunde Entwicklung. Es ist hier immer wichtig, dass man diese Gratwanderung zwischen auf der einen Seite sich unterwerfen und auf der anderen Seite abzuheben in die Autonomie, dass man diese Gratwanderung richtig trifft. Da kann man, glaube ich, auch keine Gebrauchsanweisungen dafür geben. Das muss jeder Mensch für sich selbst ein Stück weit bestimmen.
Wir sind also wieder bei der These vom Anfang angelangt, dass wir Normalität doppelt brauchen. Einmal als Schutzraum und einmal als das, von dem wir uns absetzen. Beides brauchen wir, um existieren zu können. Beides scheint nötig, damit wir unser Leben als gelungen oder vielleicht sogar als glücklich bezeichnen. In die Norm einzutauchen, sich in ihr geborgen und geschätzt zu fühlen und dann immer wieder auszubrechen, uns zu exponieren und etwas zu wagen. Es scheint auf die richtige Mischung aus diesen beiden Bewegungen anzukommen. Aber wie findet man diese Balance, Reinhard Haller?
Das Prinzip des Lebens ist auf allen Ebenen Nähe, Distanz, Nähe, Distanz. Das ist so beim Herzschlag, das ist so bei der Atmung, das ist so bei der Sexualität. Und das ist auch so in jeder guten Partnerschaft. Die meisten Partnerschaftskonflikte entstehen, wenn die Menschen zu sehr aufeinander draufkleben oder wenn die Machtverhältnisse einseitig verteilt sind, sodass ein Mensch tatsächlich nicht mehr sich im normalen Flow befindet, sondern ein Stück von seiner Freiheit verliert. Und ich denke, es ist sowohl in der persönlichen als auch in der partnerschaftlichen und der gesellschaftlichen Entwicklung wichtig, dass man hier eine Form des Lebens findet, die für sich selbst die richtige ist. Also wo man auf der einen Seite seine eigenen Bedürfnisse nach sich entrücken, nach vorübergehend zumindest verrückt sein und wieder zurückkehren können, bewahrt, aber auf der anderen Seite nicht allzu sehr mit den Interessen und mit der Normalität anderer Menschen in Konflikt kommt.
Das nennt man dann wohl Lebendigkeit, wenn dieses Pendel aus freiwilliger Unfreiheit und bewusster Freiheit regelmäßig und ausgeglichen schlägt in uns. Wenn wir uns nicht zu sehr einengen oder einengen lassen in unserem Tun, uns aber auch nicht überfordern mit zu viel Freiheit. Wenn wir die rechte Mischung finden zwischen Angepasstheit und Unkonventionalität. Aber Was passiert, wenn uns das nicht gelingt? Kann Normalität uns dann auch krank machen?
Wenn wir uns nur an das Normale halten, dann glaube ich, ist das auch ein Krankheitsfaktor sondergleichen. Das haben ja verschiedene Psychoanalytiker dafür auch diesen für mich sehr, sehr schönen Ausdruck geprägt, der Normopathie. Also das heißt, wir verwenden ja Psychopathie, das heißt Persönlichkeitsstörung heute als Schimpfwort. Also hier leidet auch jemand drunter. Aber man kann natürlich unter der Normalität auch leiden, wenn man sich angepasst verhält, wenn man sich selbst überhaupt nicht verwirklichen kann, wenn man sich nicht traut, sich durchzusetzen, eigene Ideen zu entwickeln, dann geht jegliche Kreativität verloren, letztlich jedes Leben. Und dann leiden wir tatsächlich unter dem, was man so schön als normopathisch bezeichnet.
Normopathie, dass ich im Zuge dieser philosophischen Reise auf ein derart großartiges neues Wort stoßen würde, habe ich nicht erwartet. Der ungesunde Wunsch, sein zu wollen wie die anderen. Das unerbittliche Bedürfnis, nicht aus dem Schutz der Regeln der Normen auszubrechen. Das ist die ultimative Verweigerung von Lebendigkeit und damit auch von Verantwortung. In diesem Fall ist das Ich eines Menschen ganz vom Mann abgelöst worden. Statt stolz sagen zu können, ich bin, kann sich der Normopath nur durch ein »Man tut es eben, so ist man eben« definieren. Auch wenn wir keine Normopathen sind, so kennen wir dieses Bedürfnis, in der Norm verharren zu wollen. Zum Beispiel, wenn wir die Wohnung frisch geputzt und feinsäuberlich aufgeräumt haben, wenn alles an seinem Platz ist für den einen perfekten Augenblick. Dann wünsche zumindest ich mir diesen Zustand dieser Norm einfach konserviert und eingefroren. Da würde ich gerne still und starr diese Perfektion genießen. Aber dann müsste ich aufhören, meine Wohnung zu benutzen, müsste aufhören zu leben. Denn ein Verharren in der absoluten Norm bedeutet das Ende jeder Lebendigkeit. Aber bleiben wir noch einen Gedanken lang bei diesem komplexen Wechselspiel des Einhaltens von und des Ausbrechens aus Normen. Und dabei, was das mit Normalität zu tun hat. Wir sind zurück im Büro des Sprachwissenschaftlers Jürgen Spitzmüller. Erinnert euch an den Uniprofessor mit der wunderbaren Espressomaschine. Auch Jürgen Spitzmüller beschäftigt sich mit Normen und Freiheit, allerdings im Bereich der Sprache.
Sprachkompetenz heißt nicht nur, einen grammatisch wohlgeformten Satz bilden zu können, wie das Noam Chomsky sagt, also einen Satz, der sozusagen den Regeln des Systems folgt. Im Gegenteil, sagt er, Leute, die immer nur grammatisch wohlgeformte Sätze bilden würden, würden wahrscheinlich irgendwann mal nicht mehr ernst genommen werden, weil es so viele Situationen gibt, in denen das nicht das angemessene Register ist. Ja, wenn ich abends in der Bar mit jemandem, mit einem Freunden rede und immer einen vollständig verschachtelten Satz bilde, dann würden sie mich wahrscheinlich anschauen und sagen, was ist denn los? So, deswegen brauchen wir so etwas wie eine kommunikative Kompetenz, die eben umfasst, mit wem wir wie in welcher Art und Weise sprechen, um unsere jeweiligen Ziele erreichen zu können.
Normalität, das zeigt sich in diesen beiden Beispielen, lässt sich nicht mit Norm gleichsetzen. Wer sich immer an alle sozialen Verhaltensregeln hält, wird schnell als Normopath bezeichnet. Wer ausschließlich wohlgeformte, grammatikalisch korrekte Sätze bildet, wird nicht ernst genommen. Vielleicht, weil es allzu menschlich ist, spielerisch mit Normen umzugehen. Das verändert die eingangs aufgestellte Grundthese doch ein wenig. Ich bin davon ausgegangen, dass die Norm die Normalität abbildet und dass wir aus dieser immer wieder ausbrechen. Doch Normalität scheint schon genau in diesem Umkreisen von Normen zu liegen, scheint dieses Umkreisen immer schon in sich zu tragen. Die reine Norm ist auch nicht normal. Es ist völlig normal, nicht normal zu sein. Beruhigend irgendwie. Gleichzeitig bricht darin ein Paradoxon auf. Wenn alle darin gleich sind, nicht gleich zu sein, macht uns das nicht auch wieder alle gleich? Wenn alle originell sind, ist es niemand mehr. Machen wir uns etwa mit dieser persönlichen Einzigartigkeit etwas vor?
Sehr, sehr komplex, wenn wir sagen Individualisierung, ich möchte als Individuum wahrgenommen werden, ich möchte meinen persönlichen Stil haben, ja? Dann ist es, wenn man genau hinguckt, ja häufig so, dass dieser persönliche Stil ein Stil von großen Kollektiven ist. Ja, also man ist ja gerade nicht ein Individuum, was sich total unterscheidet von anderen, sondern sehr häufig ist man ein Individuum und gleichzeitig Teil eines Kollektivs. Das heißt, Individualisierung und Kollektivierung und ein Stück weit auch dann Normalisierung in bestimmten Gruppen spielen Hand in Hand. Also das ist eigentlich immer eine ambivalente Sache. Normalisierung. Und das war vermutlich auch die Stärke des Begriffes, dass er eben so viel aufsaugen kann und so wenig festlegbar ist und so gut ausdeutbar ist von verschiedenen Perspektiven.
Spätestens an dieser Stelle ist klar, Normalität ist eine schwer zu fassende Kategorie. Sie ist ein Zustand, von dem wir alle eine sehr konkrete Vorstellung haben. Sie ist ein Konzept, an dem wir unser Leben ausrichten. Und doch umkreisen wir das Normale und die Norm immer nur. Wir bewegen uns einmal in einem engeren, einmal in einem weiteren Radius um eine Mitte, die wir nie erreichen, die wir nie absolut erreichen wollen. Dabei sind wir immer bedacht, die Balance nicht zu verlieren, uns gerade so weit anzupassen, dass wir uns in Sicherheit wiegen und uns dennoch immer so weit hinauswagen, dass wir uns frei fühlen, aber mit dieser Freiheit nicht überfordern. Was sagen uns all diese Überlegungen über das neue Normal, über die Normalität von morgen? Die Normalität von morgen zeichnet dasselbe aus wie die gegenwärtige. Sie ist ständig in Bewegung, lässt sich nie jenseits des Augenblicks festzurren oder in Stein meißeln. Das ist eine Antwort, die deutlich mehr neue Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Wie entsteht dieser Kern von Normalität immer wieder neu? Leben wir in einer Gesellschaft mit vielen oder mit wenig Normen? Und in welche Richtung geht die Entwicklung? Werden sich die individuellen Konzepte von Normalität so weit ausdifferenzieren, dass irgendwann jeder in seiner eigenen Normalität lebt, in seinem eigenen Universum? Und was macht das dann mit Gesellschaften, mit gemeinsamen Entscheidungen, die wir treffen müssen? Mit diesem Gedanken kehre ich zu Liz Hirn zurück, der Philosophin an meinem Küchentisch. Vielleicht kann sie mir helfen.
Das würde ich nicht so sehen, dass es keine Normalität mehr geben wird. Ich glaube, wir zimmern uns die immer wieder. Aber es wird nicht diese unhinterfragte, göttliche, religiöse sein. Ich finde jetzt aber auch nicht dramatisch, dass wir das entzaubern und sagen, dass auch Normalität etwas ist, was wir zusammenbauen und von denen es notwendig auch immer Abweichungen geben wird. Und nach denen müssen wir auch die Normalität wieder anpassen, sozusagen, oder was wir als normal empfinden, ausrichten. Haben wir auch bis jetzt immer getan, je nach technologischen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen oder sozialen Umbrüchen.
Die Normalität von morgen wird also auch etwas sein, das wir immer wieder ausloten und neu verhandeln. Neu verhandeln werden müssen. Auch uns selbst werden wir immer wieder in Beziehung setzen, ja setzen müssen zu dieser gemeinsam verhandelten Normalität. Ob wir von außen betrachtet ein normales Leben führen, das lässt sich vielleicht daran festmachen, wie gut es uns gelingt, mit diesen gesellschaftlichen Normen umzugehen, mit ihnen zu jonglieren und spielerisch zwischen ihnen zu bewegen. Diesem Jonglieren, diesem tänzerischen Umkreisen von ganz unterschiedlichen Normalitäten gehen wir in der nächsten Folge von Futurum Exactum nach. Dabei werden wir auf soziale Normen stoßen, auf alles, was sich so gehört oder was sich eben nicht schickt. Es wird um Konventionen gehen, aber auch um das Augenzwinkern, mit denen wir ihnen begegnen können. So viel ist aber jetzt schon klar, ein Normalitätsleitfaden für alle Lebenslagen wird dabei nicht herauskommen.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.